Guten Morgen. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Ja, ich mache das. Heute geht die Fußball-WM zu Ende. Heute Abend läuft das Endspiel. Es geht darum, wer wird Europameister? Italien oder England? Deutschland ist ja leider schon vorzeitig ausgeschieden, diesmal. Trotzdem werden sicher einige sich dieses Spiel anschauen. Ich habe das jedenfalls vor. Obwohl mir klar ist, dass nicht alle von uns Fußballbegeisterte sind, möchte ich euch doch heute Morgen in meiner Predigt mal auf den Fußball hinweisen, möchte ich auf dieses Thema eingehen. Oder besser gesagt, von diesem Fußballthema ausgehen und dann hinkommen zu Themen des christlichen Glaubens. Und so wird der Fußball uns zu einem Gleichnis für das Leben als Christ. Jesus hat ja auch Dinge des Alltags und seiner Umwelt aufgegriffen und hat so die Welt Gottes mit der Welt des Glaubens verglichen. Wir befinden uns also in seiner Spur, wenn wir nun Dinge aus unserer Welt mit der Glaubenswelt vergleichen. Und so denke ich, selbst wenn dich Fußball wenig oder gar nicht interessiert, kannst du durch diese Vergleiche eine Hilfe bekommen, wichtige Dinge des Glaubens zu verstehen oder sie mal ganz neu von einer anderen Seite anzusehen. Ich nehme heute mal dieses Wort Fußball mit Großbuchstaben geschrieben und jeder dieser 8 Buchstaben ist der Anfangsbuchstabe für einen Begriff aus der Fußballwelt und den möchte ich dann übertragen auf unsere Glaubenswelt. 8 Buchstaben, 8 Unterpunkte, nicht ganz, denn die 2 S, die möchte ich zusammenfassen, so hat die Predigt nur noch 7 Punkte. Aber keine Angst, sie wird deshalb nicht in die Verlängerung gehen, sondern wird in der regulären Spielzeit sich ungefähr abspielen. Ich starte mal mit diesem F, Fair Play oder Fairness. Der Deutsche Fußballbund schreibt dazu, der Fußball wird nicht nur durch seine Regeln bestimmt. Fair Play geht über die Regeln hinaus und stellt bei allem Wettkampf das respektvolle Miteinander in den Mittelpunkt. Für den DFB stellt Fair Play die unverzichtbare Grundlage des Fußballs dar. Daher fördert der DFB faires Verhalten auf und neben dem Platz. Das ist doch, was alle sich wünschen, auch sich gewünscht haben. Auch bei den Spielen der EM, Fair Play. Jeder Fan wünscht sich das und auch jeder Spieler, zumindest ja auf die gegnerische Mannschaft gesehen, sollte es so sein. Die sollten fair spielen. Und klar ist, wer unfair spielt und rumtrickst und tritt und rempelt, der hat die gelbe oder sogar die rote Karte verdient und so jemand gehört nicht auf den Platz, er gehört vom Platz gestellt. Leider bleibt aber die Fairness trotz aller guten Vorsätze immer mal wieder auf der Strecke. Das passiert einfach im Eifer des Gefechtes und auch, weil manche ganz bewusst gewisse Vorteile von einem Handspiel sich erhoffen oder von einer Schwalbe im Elfmeterraum oder einem Foul und so weiter. Wir Menschen sind so veranlagt, dass uns ein respektvolles Miteinander nicht so leicht fällt. Nicht nur beim Fußball haben wir mit Emotionen oder mit fiesen Absichten zu kämpfen, mit Zorn zum Beispiel oder heimzahlen wollen oder dem Bedürfnis, sich gegen den eigenen Vorteil mit allen Mitteln zu erkämpfen. Mit Worten oder auch mit Taten verhalten wir uns alle so, und ich schließe mich damit ein, immer wieder mal unfair anderen gegenüber. Was uns da fehlt, ist der Respekt vor der Würde und vor den Bedürfnissen des anderen. Verbissen kämpfen wir dann, unsere Träume zu verwirklichen, uns und unsere Meinung durchzusetzen, wenn es sein muss, auch auf Kosten anderer. Männer werden ihren Frauen gegenüber schuldig und umgekehrt. Kinder verhalten sich respektlos ihren Eltern gegenüber und auch umgekehrt. Christen gehen lieblos mit anderen Christen aus der eigenen Gemeinde um, aber auch mit denen aus anderen Kirchen. Besonders mit unseren Konkurrenten und Gegnern, die anderer Meinung sind oder auch andere Ziele verfolgen als wir, gehen wir nicht zimperlich um und zeigen oft wenig Fairness und schon gar keine Feindesliebe. Leider ist dann da keiner mit der Trillerpfeife, der dazwischen geht und uns die gelbe oder sogar die rote Karte zeigt. Allerdings macht sich, wenn wir denn auf ihn hören wollen, der Heilige Gottesgeist wie ein Schiedsrichter bemerkbar, der uns zur Fairness mahnt, zum Beispiel mit Bibelworten wie diesen. Nö, ist irgendwie nicht drauf. Lasst uns im, oder kannst du das zuschalten? Ist da nicht ein Bibelvers jetzt? Nein? Ja, da ist er. Lasst uns im Umgang miteinander Herzlichkeit und Liebe zum Ausdruck bringen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung, also Respekt, zu erweisen. So heißt es da im Römerbrief. Oder er erinnert uns an die goldene Spielregel von Jesus, die lautet: Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was Gott von euch will. Fairness im Umgang, Respekt voreinander, das erwartet Gott von uns Christen. Fair Play im Spiel des Lebens, zum Beispiel bei theologischen Diskussionen oder im Wettbewerb der Meinungen zu politischen Themen oder im Streit um Fakten, zum Beispiel zum Thema Corona. Warum nicht Gott immer wieder mal zum Beispiel am Anfang eines Tages oder vor einer Sitzung oder vor einem heiklen Gespräch darum bitten: Herr Jesus, hilf mir, dass ich fair und respektvoll bleibe. Leite mich durch deinen Geist der Liebe. Soweit das F. Nun kommen wir zum U, und ich habe mal dieses Thema gewählt. U wie Unterbrechung. Auch das gehört zum Fußballspiel. Habt ihr schon mal ein Spiel gesehen ohne Unterbrechung? Deshalb wird am Ende immer Nachspielzeit drangehängt, wegen dieser Unterbrechung. Und wieso wird so ein Spiel unterbrochen? Da sind zum Beispiel zwei aneinander geraten und einer bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht stöhnend liegen. Oder da hat sich einer bei einer ungeschickten Drehung selbst verletzt. Oder das passiert oft in der Verlängerung, da bekommt einer einen Krampf und kann nicht mehr laufen. Und schon liegt er am Boden und der Masseur und der Mannschaftsarzt rennen aufs Spielfeld und versuchen, die Verletzungen zu verarzten. Eiskühlung, Massage, Bandagen und so weiter, das alles soll helfen, den Spieler wieder fit zu bekommen. Oft wird auch noch Wasser zur Erfrischung und zur Abkühlung auch noch gereicht. Und manchmal wird ein Spieler sogar auf einer Trage vom Platz gebracht und muss ausgewechselt werden, weil es ihn so heftig erwischt hat. Und diese Szenen können uns gut vor Augen führen, was passiert und wie wir miteinander umgehen sollten in unseren Familien, in Gemeinschaften, auch in der Gemeinde, in Gottes Mannschaft. Das Leben spielt oft nicht fair mit uns. Menschen behandeln uns unfair. Wir werden angerempelt oder man stellt uns ein Bein. Wir müssen schmerzhafte Tritte einstecken, uns werden Verletzungen zugefügt. Wir erleben Dinge, die wir nur schwer verkraften und einordnen können. Und manchmal auch müssen wir harte Angriffe auf unseren Glauben hinnehmen. Immer wieder mal sind wir dann auch selber schuld, wenn wir durch die eigene Dummheit oder Schusseligkeit uns selber ein Bein stellen und so außer Gefecht gesetzt werden. Jeder von uns erlebt es dann mal, so am Boden zu liegen. Jeder muss mal verarztet werden. Und so gibt es in der Bibel für diese Fälle gute Anweisungen von unserem Trainer Gott. Und er fordert zum Beispiel jeden Christen auf, seine Mannschaftskameraden im Blick zu haben, damit wir ihnen helfen, zur Seite springen können, wenn jemand Hilfe braucht. So fordert Gott uns im Hebräerbrief zum Beispiel auf: Macht also die erschlafften Hände wieder stark und die zitternden Knie wieder fest. Oder Ihr sollt einander Mut machen und einer den anderen stärken. Verstehst du, wenn einer im Leben und Glauben den Mut verliert, wenn er schwere Erfahrungen machen muss, wenn er also angeschlagen ist, was braucht er dann? Dann braucht er garantiert keinen Antreiber, der ihm sagt, ach, alles halb so schlimm, nur eine kleine Schramme, nun komm auf, weiter. Und dann braucht er auch keine Mitspieler, die ihm auch noch einen Tritt verpassen und sagen, hör auf zu heulen, wo ist denn jetzt dein Gottvertrauen? Nein, sondern wenn einer am Boden liegt, dann braucht er Zuspruch. Wenn einer nicht mehr kann oder eine nicht mehr kann, dann braucht sie Trost, seelsorgerliches sich kümmern. Da ist eine Behandlung nötig, die gut tut und die Mut macht und aufbaut. Da muss jemand gestützt werden, dass er wieder auf die Beine kommt und seine zittrigen Beine sich langsam wieder festigen und er wieder Schritte machen kann. Manchmal ist es damit getan, dass wir jemandem Mut zusprechen. Manchmal ist es auch langwieriger und wir müssen jemanden vom Spielfeld nehmen, also eine Zeit lang von der Mitarbeit ausklammern und ihn ruhen lassen, damit er sich erstmal wieder erholen kann und seine Verletzungen heilen kann. Unterbrechungen passieren und sie gehören zum Spiel und zum Leben. Lasst uns sie nicht als Katastrophen ansehen, sondern als Gelegenheiten, anderen helfen, zur Seite zu stehen und ihnen seelsorgerlich und auch ganz praktisch zu helfen und sie aufzubauen. Nun kommt zweimal das S, Standbein und Spielbein. Jemand erklärt im Internet, was das zu bedeuten hat. Die Unterscheidung zwischen Standbein und Spielbein ist eine spezielle Unterscheidung im Fußball, wo das geschicktere Bein bevorzugt zum Spielen des Balles benutzt wird. Also das Standbein, das ist das Bein, das dem Spieler Bodenhaftung und Standfestigkeit gibt, während er spielt. Rutscht er mit dem Standbein weg, weil der Rasen zum Beispiel nass ist, dann verunglückt sein Schuss und der Ball verfehlt sein Ziel. Darum ist das Standbein so wichtig. Nun das Spielbein, das ist das Bein, das geschickter ist als das andere. Und mit diesem Bein schießt der Spieler den Ball. Viele Fußballer schießen mit rechts, einige mit links. Und die sind dann ja besonders gut für Flankenschüsse auf der linken Seite zu gebrauchen. Einige Spieler schießen auch mit beiden Beinen etwa gleich gut. Das aber nur, wenn eines der Beine dabei auf dem Boden bleibt. Es gibt eine große Ausnahme, das ist der Fallrückzieher. Und bei diesem schwierigen akrobatischen Schuss darf man schon mal die Bodenhaftung verlieren, sonst nicht. Wir sehen, Standbein und Spielbein sind beim Fußball gleich wichtig. Ohne Standbein ist das Spielbein nicht zu gebrauchen und ohne Spielbein gibt es auch nichts. Bei Fußball geht es eben nicht darum, sich zum Beispiel noch ein zweites Standbein anzuschaffen, wie wir so leicht sagen. Ein zweites Standbein, das wäre was für den Boxsport. Da ist doppelte Bodenhaftung Bedingung für einen ordentlichen Kampf und Boxhieb. Aber das ist nicht gut beim Fußball. Denn was würde dabei rauskommen, wenn die Spieler alle nur zwei Standbeine hätten? Das gäbe nicht mal Standfußball, so nennt man das ja, wenn diese hin und her kicken und nicht nach vorne kommen. Sondern da würde überhaupt gar kein Ball rollen. Was hilft das, wenn alle Spieler doppelt standfest sind, aber kein Bein zum Kicken bewegen? Ich lese uns jetzt einen Bibelvers, der von beiden Beinen des Christen spricht, vom Standbein und vom Spielbein. Der erste Teil des Verses, dabei geht es um Standbein, der zweite um Spielbein. Standbein. Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern. Standbein. Jeder Christ braucht einen festen Glaubensstandpunkt. Kein Wischiwaschi-Glauben, sondern innere Klarheit und Festigkeit. Ich muss wissen, was ich glaube und dass dieser Glaube auch mit den Aussagen der Bibel übereinstimmt. Und so ein Glaubensfundament ist total wichtig, fundamental. Unser Standbein sind die biblischen Fakten, auf die wir uns verlassen. Und von diesem Vertrauen auf die Glaubensfakten der Bibel und unserem Vertrauen auf den biblischen Retter Jesus, da sollen wir uns kein bisschen abbringen lassen. Bleibt fest im Vertrauen auf Jesus und bleibt bei der bibeltreuen Theologie, bedeutet das Standbein für Christen. Aber nun hören wir zweitens weiter in unserem Vers auch von dem wichtigen Spielbein. Da geht es weiter in dem gleichen Vers. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Erstens, fester Standpunkt ist wichtig, aber zweitens auch die Beweglichkeit im Glauben. Handeln im Vertrauen, Glaubensmut beweisen, Glaubenswagnis, eifriger Einsatz für Jesus, Mitarbeit in Gottes Mission. Der Apostel Jakobus sagt es sehr deutlich, ich umschreibe mal mit meinen Worten, was er sagt. Das reine Fürwahrhalten der biblischen Aussagen, das Festhalten an der richtigen Theologie, ist ohne entsprechende Taten ein toter Glaube. Also das Spielbein ist absolut notwendig, ohne geht es nicht. Natürlich ist es genauso verkehrt, wenn wir einseitig versuchen, nur mit dem Spielbein auf dem Platz zu agieren und dabei keinen festen Glaubensstand haben. Wer das versucht, fällt auch auf die Nase. Also nur mit beiden Glaubensbeinen zusammen läuft der Glaube gut und wir kommen voran und sind gute Spieler, die unser Trainer wirklich gebrauchen kann. Standbein, Spielbein zusammen machen einen guten Spieler. S. Nun, der Buchstabe B, was liegt sehr nah? Ball. Ja, der Ball. Um den geht es natürlich besonders beim Fußball. Ich möchte hier zu Anfang mal 2, 3 Fußball-Experten zu Wort kommen lassen zum Thema Ball. Der Fußballtrainer Giovanni Trapattoni, der sagte mal folgendes schlaue Wort zum Fußball. Es gibt nur einen Ball und wenn der Gegner ihn hat, muss man sich fragen, warum. Ja, warum? Und was muss man dann tun? Ihn wiederholen. Und eine alte Oma, von ihr habe ich gelesen, die rief beim Anschauen eines Fußballspiels laut durchs Zimmer, Mensch, gebt den anderen Spielern doch auch einen Ball. Man kann ja nicht mit ansehen, wie die alle nur um einen Ball streiten. Einige von euch kennen den vielleicht. David Alaba versteht mehr vom Fußball und hat auch vom Glauben Ahnung. Und er sagt, ein Leben ohne Gott ist wie ein Fußballspiel ohne Ball. Macht sowas Spaß? Ein Fußballspiel ohne Ball? 24 Spieler laufen und stehen da auf dem Platz rum und keiner weiß, warum und was das alles soll, warum sie da sind und wo das hingeht, was das für ein Ziel hat. Ein Leben ohne Gott ist genauso. Keiner weiß in Wirklichkeit, was so ein Leben soll, was das für einen tieferen Sinn haben soll. Da ist kein vernünftiger Plan und kein lebenswertes Ziel in Sicht. Ich sage in Anlehnung an Loriot, ein Leben ohne Gott ist möglich, aber sinnlos. Ohne Bezug zu Gott verliert dein Leben den Kurs und du verlierst die Freude dran. Selbst wenn du alle Spielregeln des Lebens beherrschst und dich noch so bemühst, etwas Sinn in das Ganze zu bringen, ohne Ballkontakt, also sprich ohne Kontakt zu Gott, wird das Spiel deines Lebens nicht das sein, was es sein könnte. Garantiert nicht. Denk an die Worte Alabas, ein Leben ohne Gott ist wie ein Fußball ohne Ball. Oder hör auf folgende Sätze des weisen König Salomos. Er hat gesagt, ich beobachte alles, was Menschen auf der Erde tun und ich fand, alles ist vergeblich. Es ist, als jagtest du dem Wind hinterher. Deshalb schließt Salomo seine Weisheitslehre ab mit dem guten Rat, den wir beherzigen sollten. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Also ein Leben, das dieser Spielregel folgt, Gott lieben und seine Gebote befolgen, das macht wirklich Sinn. B, Ball, nun kommt der A, wie Anstoß. Damit beginnt das Fußballspiel und damit sage ich euch nichts Neues. Das ist eine Binsenweisheit. Ohne Anstoß kein Spiel. Der Anstoß ist noch nicht das aufregende Spiel. Mit dem Anstoß schießt du noch kein Tor. Also ich, oder? Kennt ihr ein Fußballspiel, wo das passiert ist? Aber der Anstoß ist notwendig, damit der Ball ins Rollen kommt und das aufregende, das interessante Abenteuer beginnt. Anstoß ist wörtlich der Startschuss. Auch das Christsein beginnt irgendwann mit einem Anstoß und Startschuss. Christsein, das ergibt sich nicht irgendwie so von alleine, sondern da gibt es immer einen inneren oder einen äußeren Anstoß, der Menschen dazu bewegt, Christen zu werden. Jeder bekommt durch irgendwen oder irgendwas den Anstoß, nach Gott zu suchen oder mit dem Beten zu beginnen und Jesus sein Vertrauen zu schenken. Und wenn ich jetzt hier einige von euch fragen würde, was hat dich dazu gebracht, Christ zu werden? Dann fielen die Antworten sicherlich sehr unterschiedlich aus, aber immer wieder in diesen Geschichten, wie einer Christ wird oder das erzählt, wie es geworden ist, dann taucht auf, dass da irgendein anderer Christ war, der ihm so einen Geschmack von Christsein durch sein Leben oder Reden gegeben hat. Und es waren garantiert auch in irgendeiner Form Worte der Bibel mit im Spiel, dass jemand Christ wurde. Das Abenteuer des Christseins beginnt immer mit einem Startschuss, den wir Bekehrung nennen. Die Entscheidung, einen neuen Weg zu gehen. Das ist die bewusste Entscheidung eines Menschen, sich Jesus zuzuwenden, ihn als Chef und Trainer im Leben zu akzeptieren, ihn kennenzulernen, der mich von der Straße des Verderbens sozusagen wegholt, mich in seine Mannschaft beruft und mir dann ein sinnvolles Leben gibt. Von den ersten Christen heißt es in der Bibel, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen, wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Also Menschen, die Christen werden wollen, wenden sich ab von allen eigenen Bemühungen, ihr schlechtes Gewissen Gott gegenüber durch irgendwelche Opfer wieder gut machen zu wollen. Und sie machen Schluss damit, ihr Heil und ihr Lebensglück von den Dingen, von irgendeinem Ding oder einer Person in dieser Welt zu erhoffen. Diese Götzen sind für ihn passé. Sich zu Gott bekehren ist also eine klare Lebenswende, eine innere und äußere Lebenswende. Ich sage es mit dem Bild des Fußballs, ich höre auf, mit Blechdosen im Slum zu kicken, mit Losern, die alle genau wie ich nur davon träumen, durch ständiges Training mal in die Profiliga aufgenommen zu werden. Nein, ich lasse mich von Jesus, dem himmlischen Führer und Trainer, entdecken, der mich dann in die himmlische Liga beruft. Und unter seiner Anleitung, da lerne ich dann richtig das Spielen. Es ist mir dabei eine Ehre, mich für Jesus und seine Mannschaft einzusetzen, ihnen zu dienen, Vorlagen zu geben, selber auch Tore zu schießen und unter der Führung von Jesus dann Siege zu feiern, aber auch die Niederlagen des Lebens zu verkraften. Es sollte uns immer klar sein, mit dem Anstoß beginnt das Ganze, aber auch das andere ist wahr und soll uns bewusst sein, ein guter Anfang bedeutet noch nicht, dass das Spiel gelaufen ist. Mit dem Christwerden sind wir noch nicht am Ziel unseres Glaubens. Dass wir irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt haben, das bringt uns nicht in den Himmel. Sondern da haben unsere Glaubensväter und Mütter recht, wenn sie formulieren, nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christenlauf. Das heißt, erst am Ende steht immer die Siegerehrung, nicht beim Startschuss. Und dieser Gedanke führt uns nun zum nächsten Buchstaben, dem ersten L, das bei mir für Laufen steht. Nach dem Anstoß geht ja das Laufen und Gerenne über den Platz los. Alle Mann wollen das Runde ins Eckige kriegen. Heute ist das möglich, die Laufwege der Spieler computergesteuert zu verfolgen und aufzuzeichnen. So sieht das aus. Im Netz fand ich zum Beispiel den Laufweg vom früheren Nationalspieler Philipp Lahm. Nach 90 Minuten konnte man dann sagen über ihn, der Philipp Lahm ist mehr als 13 Kilometer gelaufen. Und der Spieler nur 2 Kilometer. Der hat sich kaum bewegt. Der war ziemlich wenig am Spielgeschehen beteiligt, war eher Statist. Naja, beim Fußball geht es nur nicht darum, möglichst viele Kilometer zu laufen und nicht darum, wie schnell einer rennt. Es ist vielleicht kurzfristig mal nötig beim Sprint, sondern es geht ja darum, im Laufen ausdauernd zu sein, sich am Spiel zu beteiligen und anspielbar zu sein, Freiräume sich zu erarbeiten, aufs Tor hinzujagen und bei der Verteidigung vielleicht eine Sekunde eher den Fuß am Ball zu haben als der Gegner. Manche Spieler werden dann vom Kommentator als lauffreudig bezeichnet. Und das ist wichtig beim Fußball, dass man eben nicht nur rumsteht, vielleicht, nein, das gilt nicht mal für den Torwart, muss ich auch bewegen, sondern an der richtigen Stelle ist dieser Spieler wichtig und dass er auch in die richtige Richtung läuft. Es sind alles Dinge, die für einen Christen auch wichtig sind. In Bewegung bleiben, nicht auf dem Fleck stehen bleiben, sich beteiligen, das Ziel wirklich erreichen wollen. Glauben wird in der Bibel manchmal mit Bildern des Wettkampfes verglichen und auch wieder im Hebräerbrief heißt es so: Deshalb wollen wir auch, wie bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Diesen Gedanken des zielorientierten Laufens, den finden wir eben auch beim Fußball. Aufs Ziel zulaufen, mit Ausdauer laufen können, ist sehr wichtig. Und jeder Trainer sieht es am Laufen und sogar an der Körperhaltung eines Spielers, ob dem egal ist, dass Tore geschossen werden oder ob der mit ganzem Einsatz, auch mit Laufeinsatz, sich am Spiel beteiligt und wirklich gewinnen will. Deshalb fragt Gott uns danach, genau wie ein guter Trainer, ob wir wirklich motiviert sind und bereit sind, alles dran zu setzen, um Tore zu machen. Sprich, das Spiel des Glaubens auch zu gewinnen und den Himmel zu erreichen. Der Apostel Paulus sagt von sich, ich laufe im Glauben wie einer, der wirklich das Ziel erreichen will. Aha, deshalb frage dich und ich frage mich, bin ich ein lauffreudiger Mitspieler, dem man wirklich ansieht, dass er im Glauben Fortschritte machen will? Bin ich einer, der das Ziel seines Lebens anvisiert, den Himmel und die himmlische Siegerehrung? Das geht nur, wenn wir Jesus im Herzen und den Himmel fest vor Augen haben und uns nicht von zweitrangigen Dingen ablenken lassen. Deshalb reicht das nicht zu sagen, ja, ich glaube alles, was in der Bibel steht, sondern sich zu fragen, bin ich wirklich unterwegs im Glauben? Laufe ich nach den Anweisungen des himmlischen Trainers, die wir in der Bibel finden? Oder stehe ich nur rum auf dem Spielfeld und denke, dabei sein ist alles, den Sieg, den haben wir schon in der Tasche, den kriegen wir geschenkt. Gott will uns durch solche Texte nicht verunsichern im Glauben oder uns Angst machen. Er will auch nicht, dass wir uns unsere Erlösung nun selber erarbeiten, aber er will, dass wir unsere gefährliche Trägheit überwinden, die unseren Glauben immer mal wieder erfassen kann und die echt das Potenzial hat, den Glauben einzuschläfern und ihn zu töten. Gott möchte, und das ist jetzt mein letzter Gedanke heute Morgen, das zweite L steht bei mir für Leidenschaft. Das ist schon vorbildlich, mit welcher Begeisterung und Leidenschaft viele Spieler sich einbringen, auch bei so einer EM. Ich gebe zu, nicht bei allen sieht man das immer beim Spiel, aber doch bei vielen. Die rackern sich ab, mobilisieren alle Kräfte, sind voll konzentriert und holen das Letzte aus sich raus. Ihre Augen strahlen und sie jubeln. Sie liegen sich in den Armen wegen einem Tor. Und dann gibt es auch sowas, dann lassen sie den Kopf hängen und echte Männer weinen da in der Öffentlichkeit. hoher Kräfteeinsatz und starker emotionaler Einsatz bei Spielern. Leidenschaft für den Fußball. Auch Begeisterung bei den Fans, liegen sich in den Armen, sie jubeln und schreien und kreischen. Singen Lieder, auch Männer, und trauern oder weinen. Ich wünsche mir manchmal, dass wir Christen auch mit solcher Leidenschaft wie Fußballspieler oder die Fans voll Begeisterung unseren Herrn Jesus feiern und ihm folgen und für ihn singen und auch trauern, wenn das Jesus-Team mal verliert. Und dass wir im Glauben solche Leidenschaft entwickeln, wie die Fußballspieler für ihr Spiel. Dass wir so richtig leidenschaftlich sind, wenn es um Jesus und sein Reich und seine Ziele geht. Und ich bin überzeugt, dass solche Leidenschaft und Begeisterung von anderen wirklich bemerkt wird und auch ansteckend wird. Wir wollen doch, dass noch viele Jesus kennenlernen. Das passiert aber nur, wenn wir wie die ersten Christen denken und uns immer wieder sagen und anderen sagen, wir können nicht aufhören, von diesem Jesus zu reden. Apostelgeschichte 4. Das können wir nicht. Ich schließe mit einem Wort aus Römer 12. Da heißt es, werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Es ist wahr, was jemand mal so sagte, nur wenn du selber brennst, dann kannst du andere anstecken. Ist wahr, nicht? Amen.